Wenn Gott sein Volk zum Bauen ruft, wirkt die Realität oft entmutigend, Hindernisse türmen sich auf, die eigenen Kräfte scheinen zu klein und frühere Niederlagen lasten schwer. Genau in eine solche Situation hinein schenkt Gott durch den Propheten Sacharja eine starke Trostvision. Er zeigt, dass sein Werk nicht an menschlicher Schwäche scheitert, weil es von seinem Geist getragen und von Christus als Fundament und Vollendung bestimmt wird. Priestertum und Königtum, Gottes Ordnung für sein Volk. Wenn Gott sein Volk sammelt und baut, stellt er nie nur einzelne Aufgaben nebeneinander, sondern ordnet alles in eine lebendige, geistliche Struktur ein. In den Tagen Sacharjas treten darum zwei Gestalten hervor, Josua als Hohepriester und Serubbabel als Statthalter aus der königlichen Linie. Im Priestertum wird das Volk in Gottes Gegenwart gebracht, der Zugang zur Heiligkeit eröffnet, Schuld geklärt und Anbetung geordnet. Das Königtum nimmt auf, was Gott offenbart, und setzt es in der konkreten Geschichte um. So entsteht eine heilige Wechselwirkung, der priesterliche Dienst horcht in Gottes Herz hinein, das königliche Amt führt aus, was Gott gesprochen hat. Israel sollte ein Königreich von Priestern sein, und über das Volk heißt es bereits am Sinai, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Gott verbindet hier nicht zufällig Priester und Königssprache, er zeigt, dass sein Volk nur dann in seiner Berufung lebt, wenn Nähe zu ihm und verantwortliche Leitung zusammengehören. Das Priestertum und das Königtum sind die beiden Ämter in Gottes Verwaltung unter seinem Volk. Diese beiden Ämter gehören untrennbar zusammen und sind niemals voneinander getrennt. Das Priestertum lässt sich mit der gesetzgebenden Gewalt einer Regierung vergleichen, das Königtum mit der vollziehenden Gewalt. In Gottes Verwaltung werden gesetzgeberische Angelegenheiten von Gott selbst durch die Urim und die Tummim entschieden, die der Hohepriester trug. Die durch das Priestertum bekannt gemachten Entscheidungen werden dann durch das Königtum ausgeführt. Im Licht des Neuen Testaments leuchtet diese Einheit noch klarer. Christus selbst ist der Hohepriester, der uns vor Gott vertritt, und zugleich der König, der das Reich Gottes aufrichtet. Alles, was er tut, fließt aus dieser Doppelwürde, er bringt Sünder in die Gegenwart des Vaters, und er regiert ihr Leben durch sein Wort und seinen Geist. In seinem Leib, der Gemeinde, setzt er dieses Muster fort. Wo priesterlicher Dienst geschieht, wo Menschen beten, Fürbitte tun, das Wort auslegen, Gott in Wahrheit anbeten, dort wird der Wille Gottes erkennbar. Wo geistliche Leitung sich nicht an menschliche Konzepte klammert, sondern aus dieser Gegenwart lebt, wird der erkannte Wille auch umgesetzt. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten, heißt es. Aus solcher Anbetung wächst eine Leitungswirklichkeit, die nicht herrscht, sondern dient, weil sie unter dem Blick Gottes steht. So entsteht Gemeindeleben, das nicht von menschlichem Aktivismus getrieben ist, aber auch nicht in frommer Passivität erstarrt. Der priesterliche Zug bringt uns immer neu an den Tisch des Herrn, an dem Christus als Brot und Kelch nicht nur gedacht, sondern genossen wird. Der königliche Zug sorgt dafür, dass dieses Geheimnis Christi auch in Beziehungen, Entscheidungen und Strukturen Gestalt gewinnt. Wo beides auseinandergerissen wird, verlischt die Leuchtkraft des Hauses Gottes, reine Organisation ohne priesterliche Tiefe wird hart und trocken, geistliche Wärme ohne geordnete Leitung zerfasert im Unverbindlichen. Wenn dagegen das, was im Verborgenen vor Gott geschieht, und das, was sichtbar verantwortet und gestaltet wird, sich gegenseitig durchdringen, wird Gottes Haus gebaut. Dann erfahren selbst schwache Menschen, dass Gott sie in seine Nähe zieht, sie zugleich ordnet und heilt und sie in eine Gemeinschaft stellt, in der ihr Leben Frucht trägt. In dieser Spannung von Anbetung und Verantwortung liegt Trost, Gott allein hält beides zusammen und gebraucht uns, obwohl wir brüchig sind, als lebendige Steine in seinem Bau. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Die Verbindung von Priestertum und Königtum zeigt, dass Gott sein Volk nicht nur innerlich trösten, sondern auch konkret führen will. Wer im Licht steht, das aus der Anbetung kommt, bleibt auch in der Leitung bewahrt, und wer Verantwortung übernimmt, ohne die innere Nähe zu Gott zu verlieren, wird nicht zum Herrscher, sondern bleibt Diener. In dieser Ordnung ist Platz für Schwachheit, priesterlich dürfen wir alles vor Gott bringen, königlich dürfen wir darin stehen, dass er unser Leben und das Gemeindeleben ordnet und trägt. Der goldene Leuchter und die Ölbaume, Christus und der Geist als überreiche Versorgung. Sacharja sieht einen Leuchter, ganz aus Gold, mit einem Ölgefäß darüber und 7 Lampen, die durch zahlreiche Röhren beständig mit Öl versorgt werden. Dieses Bild öffnet einen Blick in das innere Wesen Gottes. Das Gold steht für die göttliche Natur, der Leuchter als Gestalt für den Sohn, in dem Gott leibhaftig sichtbar wird, und die 7 Lampen mit ihren Zuleitungen für den 7-fach verstärkten Geist, der Gottes Leben und Licht wirksam macht. In 2. Mose werden die Einzelheiten dieses Leuchters beschrieben, und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, sein Fußgestell und seine Schaftröhre. Getriebenes Gold, bearbeitet, geformt, doch in seiner Substanz unvermischt, weist auf Christus hin, der in seinem Leiden und Gehorsam durchgearbeitet wurde, ohne seine göttliche Natur zu verlieren. Der dreieine Gott lässt sich so in einem einzigen Bild anschauen, Quelle, Gestalt und Ausdruck bilden eine Einheit, die die Dunkelheit erhält. Der Leuchter stellt hier die Verkörperung des dreieinen Gottes dar. Erster seine Substanz, die Substanz des Leuchters ist Gold, dies weist auf den Vater als seine Quelle und seine Natur hin. Zweiter seine Form, die Form des Leuchters, nämlich dass er ein Leuchter ist, weist auf den Sohn als die Verkörperung hin. Drittes sein Ausdruck, der Ausdruck des Leuchters sind die 7 Lampen, dies weist auf den Geist als den 7-fach verstärkten Ausdruck hin. Vierter seine Versorgung, die Versorgung des Leuchters sind die 7 Röhren für jede der Lampen, dies weist auf den 7-fach verstärkten Geist Gottes als seine überreiche Versorgung hin. Neben diesem Leuchter stehen 2 Ölbaume, aus denen das Öl gewissermaßen direkt in den Leuchter fließt. Sie sind in erster Linie Josua und Serubbabel, die in der Kraft des Geistes ihr Amt erfüllen und das Volk zum Wiederaufbau des Tempels stärken. Später nimmt die Offenbarung dieses Bild auf und spricht von 2 Zeugen als die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Über beide Szenen spannt sich ein Bogen, Gottes Zeugnis in einer finsteren Welt hängt nicht zuerst von menschlicher Brillanz oder Stärke ab, sondern von einer unerschöpflichen Versorgung mit dem Geist. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi, heißt es. Der Geist Jesu Christi ist wie ein ständiger Ölstrom, der nicht nur am Anfang entzündet, sondern jede Lampe am Brennen hält. Christus selbst ist der wahre Ölbaum und der wahre Leuchter in einer Person. In ihm sind Gold und Licht, Quelle und Ausdruck vereint, und aus ihm gehen, wie aus einem Baum, viele Zweige hervor. Gläubige gehen in dieses Bild ein, indem sie in Christus verwurzelt sind und der Geist in ihnen wohnt. Dann werden ihre Worte, ihre Fürbitte und ihr stilles Zeugnis zu Leitungen, durch die Öl weiterfließt, nicht als fromme Leistung, sondern als Überlaufen dessen, was sie selbst empfangen. Wo die Verbindung zur Quelle lebendig ist, muss die Lampe nicht angestrengt flackern, sie brennt, weil sie gespeist wird. Und wo der Leuchter nicht als dekoratives Objekt im Raum steht, sondern im Zentrum des Hauses Gottes seinen Platz hat, ordnet sich vieles von selbst, der Dienst gewinnt Klarheit, Beziehungen treten ins Licht und verborgene Winkel verlieren ihre Macht. In dieser Vision liegt ein leiser, aber starker Trost, Gott trägt sein Zeugnis in der Welt nicht auf unseren Schultern, sondern in der Kraft seines Geistes. Unser Anteil ist, in Christus zu bleiben und uns von der überreichen Versorgung durchdringen zu lassen, dann wird das Licht, das wir nicht in uns selbst haben, dennoch durch uns leuchten. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe, und siehe, ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine 7 Lampen auf ihm, je 7 Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. Und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, sein Fußgestell und seine Schaftröhre. Seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus ihm sein. Der goldene Leuchter mit den Ölbaumen erinnert daran, dass Gemeinde und persönliches Glaubensleben nicht aus eigener Helligkeit leben, sondern aus der stillen, unablässigen Zufuhr des Geistes. Wer in Christus bleibt, darf erwarten, dass der Geist Jesu Christi zur überströmenden Versorgung wird, in der Müdigkeit, Dunkelheit und Ratlosigkeit nicht das letzte Wort behalten. So wächst ein leiser Mut, nicht die Größe unserer Gaben, sondern die Tiefe unserer Verbindung zur Quelle entscheidet darüber, wie hell Gottes Licht in dieser Welt sichtbar wird. Grundstein und Schlussstein, Christus vollendet Gottes Bau durch Gnade. Die Lage in Sacharjas Tagen ist äußerlich ernüchternd, der Tempelgrund ist gelegt, aber der Aufbau kommt nicht recht voran. Widerstände, Müdigkeit und Entmutigung haben sich wie ein Berg vor das Volk geschoben. In diese Situation hinein lässt Gott Serubbabel eine Verheißung sagen, die zugleich nüchtern und tröstlich ist, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Und weiter, der große Berg werde zur Ebene, und Serubbabel werde den Schlussstein hervorbringen, unter dem Ruf, Gnade, Gnade sei mit ihm. Der Mann, der den Grund gelegt hat, soll auch die Vollendung sehen. Der Weg von der ersten sichtbaren Tat bis zur Reife des Werkes wird hier nicht als geradliniger Erfolgslauf gezeichnet, sondern als Geschichte der Gnade, die sich gegen innere und äußere Widerstände durchsetzt. Serubbabel, der Statthalter von Juda, der den Grund für den Wiederaufbau des Tempels gelegt hatte, wird den Schlussstein hervorbringen. Das zeigt, dass er den Wiederaufbau von Gottes Tempel durch den Geist Jehovas vollenden wird, nicht durch Macht und nicht durch Kraft. Der Prophet Sacharja sprach dieses Wort zu Serubbabel, um seine Hand zu stützen, zu ermutigen, zu stärken und zu festigen, damit er den Bau des Tempels bis zu seiner Vollendung fortsetze. In der Schrift ist der Bau Gottes untrennbar mit Christus verbunden. Jesaja überliefert das Wort Gottes, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Paulus bekennt, denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Christus ist der Grundstein, auf dem alles ruht, er ist der Eckstein, der die verschiedenen Teile des Volkes Gottes verbindet, und er ist der Schlussstein, in dem die Vollendung sichtbar wird. Wenn Sacharja ankündigt, dass der Schlussstein unter dem Ruf der Gnade eingesetzt wird, dann leuchtet darin das Evangelium auf, was Gott beginnt, trägt von Anfang bis Ende die Handschrift seiner Gnade. Johannes fasst die Menschwerdung des Sohnes so, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gnade ist hier nicht nur milde Gesinnung, sondern Gott selbst, der sich schenkt und erfahrbar wird. Darum überblickt Gott auch die Spannungen zwischen kleinen Anfängen und großer Vollendung anders als wir. Was wir gering achten, nimmt er ernst. Wenn Sacharja fragen lässt, wer den Tag der kleinen Dinge verachtet hat, öffnet er einen anderen Blick. Die Hand, die den ersten Stein legt, ist Gott ebenso kostbar wie die, die den letzten setzt. Es kann Zeiten geben, in denen der Berg vor uns übermächtig scheint und der Bau unseres Lebens oder der Gemeinde wie festgefahren wirkt. Die Zusage bleibt dennoch, dass der Schlussstein ein Stein der Gnade sein wird. Das nimmt den Druck, aus eigener Kraft vollenden zu müssen, und weckt zugleich eine stille Zuversicht. Christus selbst ist sowohl Fundament als auch Vollender. Wo wir uns ihm anvertrauen, tragen auch abgebrochene Baustellen und unvollendete Geschichten die Möglichkeit in sich, von seiner Gnade neu aufgenommen zu werden. So tröstet die Vision vom Grundstein und Schlussstein nicht mit billiger Beruhigung, sondern mit einem tiefen Realismus Gottes. Er kennt die Berge, die vor uns stehen, und er weiß um die Langsamkeit unseres Bauens. Zugleich bindet er sein eigenes Wort daran, dass sein Bau ans Ziel kommt. Wer auf Christus als Grund vertraut, ruht nicht auf eigener Standfestigkeit, sondern auf einem Stein, den Gott selbst gelegt hat. Und wer lernt, im Ruf Gnade, Gnade, den Schluss aller Wege zu sehen, darf unterwegs freier werden von Perfektionismus und Verzweiflung. In dieser Spannung wächst eine Hoffnung, die nicht beschönigt und doch froh macht, Gottes Geist vollendet, was Gottes Gnade begonnen hat, und selbst die unscheinbarsten Steine im Bau seines Hauses sind in seinen Augen nicht verloren, sondern aufgehoben in seinem Plan. Da antwortete er und sprach zu mir und sagte, dies ist das Wort des Herrn an Serubbabel, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubbabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein hervorbringen mit lauten Rufen, Gnade, Gnade sei mit ihm. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Die Verheißung vom Grundstein und Schlussstein lädt ein, das eigene Leben und das Werk Gottes nicht an sichtbaren Zwischenständen zu messen, sondern an Christus, der Anfang und Ende trägt. Wo der Blick auf die eigenen Möglichkeiten den Mut nimmt, erinnert das Bild vom Schlussstein daran, dass Vollendung ein Werk der Gnade ist. Daraus erwächst eine geduldige Zuversicht, Gott verliert seine Baustellen nicht aus der Hand, und was heute wie ein unüberwindbarer Berg erscheint, kann morgen, im Licht seines Geistes, als Ebene vor uns liegen. Herr Jesus Christus, du bist der Grundstein, der Eckstein und der Schlussstein von Gottes Haus, und nichts, was du beginnst, bleibt unvollendet. Wo unsere Kraft endet, hört deine Treue nicht auf, wo wir nur kleine Anfänge sehen, kennst du bereits die Vollendung. Lass uns neu in deinem Licht erkennen, dass dein Werk nicht von unserer Stärke abhängt, sondern von der Macht deines Geistes und der Fülle deiner Gnade. Stärke alle, die sich müde, festgefahren oder entmutigt fühlen im Dienst für dich, durch die Gewissheit, dass dein Geist wie lebendiges Öl jede Trockenheit überwinden kann. Erfülle dein Volk mit deinem Licht, damit wir als Leuchter in dieser Welt ruhig und klar dein Zeugnis ausstrahlen. Und bewahre unsere Herzen in der Hoffnung, dass du dein Bauwerk in der Gemeinde und in unserem eigenen Leben herrlich zum Ziel bringen wirst. Amen.